Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann wieder einmal. Und vielleicht können wir gleich mal das erste Chart, Clemens, aufmachen. Ich lasse euch mal rätseln, um was es heute geht in meiner Predigt. Aber ich denke, ihr werdet es gleich sehen, wenn ihr dieses erste Bild sehen werdet. Wir haben, könnt ihr das sehen, wo dieser Fokus hier liegt? Man muss schon ganz genau hingucken, nicht wahr? Es geht um Israel. Wir haben in Backnang eine dreiteilige Predigtreihe gerade abgeschlossen mit dem Titel Im Fokus Doppelpunkt Israel. Aus ganz aktuellem Anlass natürlich, weil ich auch der Meinung bin, dass wir schon sehr genau auch beobachten sollten, was da gerade in Israel passiert. Und da wird noch viel, viel mehr passieren. Aber mal einfach auch beleuchtet in dieser Predigt, losgelost von irgendwelchen politischen Einschätzungen Einschätzungen und Statements zur aktuellen Situation in Israel, einfach mal die Frage, was ist das Besondere an diesem Volk? Dieses Volk, das in der ganzen Geschichte immer wieder im Fokus stand. Die ganze Welt hat immer wieder auf dieses Volk geschaut, das man auf der Landkarte, auf der Weltkarte wirklich mit der Lupe suchen muss. Man muss ganz genau hingucken, wenn man nicht weiß, wo es ist, findet man es gar nicht. Aber dieses Volk Israel stand ja nicht nur immer wieder im Fokus in der Geschichte, sondern immer wieder auch am Pranger. Es wurde immer wieder angefeindet, es wurde verfolgt immer wieder, wurde zerstreut, verstreut. Warum gab es immer wieder so viele Versuche, dieses Volk zu vernichten? Und ich möchte jetzt nicht wiederholen, was wir in diesen Predigtreihen durchgesprochen haben, möchte das aber noch mal so kurz zusammenfassen, wenigstens bevor ich dann einsteige in das, worum es heute geht. Denn heute soll es da um die Frage gehen, welche Bedeutung hat Israel für uns heute, für uns Christen, für uns in Klammer Heiden, wir Christen, werden im Neuen Testament Heiden genannt, einfach als Unterscheidung zu Juden. Welche Bedeutung haben die Juden für uns Christen und welche Bedeutung haben wir Heiden für dieses Volk? Und das wird ganz stark im Neuen Testament von Paulus im Römerbrief behandelt. Da möchte ich heute drauf eingehen. Aber lass mich nochmal zurückgehen, weil es wichtig ist fürs Gesamtverständnis. Was ist das Besondere an diesem Volk? Das ja im Grunde fängt die Geschichte Israels mit der Berufung Abrahams an, wo Gott Abrahams beruft und sagt, Abraham, komm heraus, ich werde dich hineinführen in ein neues, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dir viele Nachkommen verschaffen. Und er macht mit ihm einen Bund. Du sollst gesegnet sein und in dir sollen gesegnet sein alle Völker. Und Generationen nach dieser Berufung Abrahams werden die Nachkommen Abrahams, dieses Volk Israel, aus der Gefangenschaft Ägyptens auf wunderbare Weise herausgeführt, in die Freiheit. Und in der Wüste Sinai, am Sinai, macht Gott mit diesem Volk einen Bund. Und bestätigt nochmal die Erwählung dieses Volkes, wo er sagt, dich hat der Herr dein Gott erwählt zum Volk deines Eigentums, aus allen Völkern gemacht, die auf Erden sind. Und bei dem Wort Erwählung, da zucken wir immer so zusammen. Was bedeutet hier Erwählung? Wenn Julian Nagelsmann seine Nationalmannschaft zusammenstellt, dann erwählt er Spieler aus vielen, vielen verschiedenen Vereinen. Und es sollen die Besten sein, die jetzt hier bei der Europameisterschaft gestern 2:0 gewonnen haben. Ist ja wunderbar. Und die können sich schon so ein bisschen fühlen als Elitetruppe. Wir sind die Auserwählten, wir sind die Besseren, wir sind die vielleicht sogar die Besten. Und sie sind stolz darauf. Und jetzt wird aber bei der Erwählung Israels etwas ganz anderes deutlich. Und deswegen betone ich das nochmal, weil das so wichtig ist, zum Verstehen, dass die Erwählung Israels eben nicht in dem Sinn ist, dass Gott sagt, ihr seid die Großartigsten, ihr seid die Besten und euch mag ich halt auch besonders und die anderen, die mag ich weniger. Überhaupt nicht, sondern er sagt in 5. Mose 7, Gott spricht zu Mose, zu Israel und sagt, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle anderen Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er dich geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Also der Grund für die Erwählung Israels ist, Liebe ist Gnade Gottes, einzig und allein. Und die Absicht dieser Erwählung dieses Volkes ist auch klar. Im Grunde ist sie schon klar geworden bei der Berufung Abrahams, wo Gott zu Abraham gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also das ist so wichtig zu verstehen. Die Erwählung dieses Volkes Israel ist in der biblischen Perspektive immer dazu da, dass am Schluss Heil, Rettung zu allen Völkern, zu allen Nationen kommt. Und jetzt beginne ich im Grunde mit dem Thema der heutigen Predigt. Wir müssen uns ja auch vorstellen, diese Erwählung dieses Volkes führte ja dann dazu, dass dieses Volk tatsächlich in das verheißene Land eingezogen ist, hat das Land in Besitz genommen. Und es wurde immer deutlicher auch, dass am Ende des Alten Testaments wird es besonders deutlich, dass es gar nicht nur um ein verheißenes Land ging, sondern dass es in der Perspektive Gottes um etwas viel Größeres, etwas Gewaltigeres geht, nämlich um ein Reich, und zwar um ein besonderes Reich. Und Jesus hat ja dieses Reich Gottes zu seinem Thema gemacht, als er auf dieser Erde war. Und Jesus hat gepredigt, dass dieses Reich Gottes erst einmal in uns beginnen muss und dass es mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun hat. Das verstanden aber die Juden nicht. Sie haben es nicht verstanden oder falsch verstanden. Sie haben geglaubt, jetzt ist der Messias da und jetzt wird er die Macht ergreifen, er wird die Römer aus dem Land jagen. Nein, aber das passierte nicht. Und wenn wir dann einen Sprung in der Geschichte machen, dann wissen wir, dass die frühe Kirche nach der Zerstörung Israels durch die Römer, wir wissen im Jahre 70, und auch dann zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, die komplette Zerstörung Israels, Tempel kaputt, Jerusalem zerstört, über 1 Million tote Juden und der Rest der Juden vertrieben in die verschiedenen Länder der Welt. Überall verstreut, ein ganz kleines Häuflein blieb zurück im Land Israel. Und das hat die frühe Kirche zum Anlass genommen zu sagen, Gott hat dieses Volk verstoßen und wir als Gemeinde, als Christen, wir als junge Kirche nehmen jetzt diesen Platz ein, den Israel eingenommen hatte. Und jetzt gelten alle die Verheißungen der Heiligen Schrift, die auf Israel gedeutet waren und sich bezogen hatten, die gelten für uns jetzt. Sie sind jetzt bezogen auf die Kirche. Wir sind jetzt das erwählte Volk. So hat die frühe Kirche argumentiert. Denn sie haben ja gesagt, die Juden, die haben ihren Messias nicht angenommen. Die Juden haben dafür gesorgt, dass der Messias sogar ans Kreuz gehen musste. Und dann mussten sie sogar das verheißene Land wieder verlassen, sind zerstört und vertrieben worden. Gott muss diese Verheißungen zurückgezogen haben und die gelten jetzt uns. Es fand ein ziemlich brutaler Bruch mit dem Judentum statt in der frühen Kirche. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und ich möchte euch die Zitate ersparen der frühen Kirchenväter, schon im 3. Jahrhundert bis hin zu den großen Reformatoren. Das sind alles sehr weise Kirchenväter und Reformatoren. Denken wir an Martin Luther. Aber ich möchte euch jetzt nicht diese Zitate bringen, die Martin Luther über Israel, über die Juden gesagt hat. Fürchterliche Sätze, wo wir sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also irgendwie waren diese Kirchenväter, so weise sie waren, so viel wir ihnen verdanken, ohne Frage, auf diesem Auge erschreckend blind. Was die Reformatoren und die Kirchenväter natürlich noch nicht wissen konnten, ist das, was wir heute wissen, dass Israel nämlich heute in das Land wieder zurückgekehrt ist. Dass es wieder einen Staat Israel gibt seit 1948. Bis dahin hätte man ja tatsächlich sagen können, wenn man es so gewollt hätte, dass Gott sein Volk vergessen hat. Aber sie kamen zurück. Was für ein Wunder. So wie es die alttestamentliche Prophetie ja sagt in Hesekiel 36, 24. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Völkern, aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Das ist eine Prophetie, die wurde gesprochen vor der Gefangenschaft in Babylon, wo das Volk rausgeführt wurde in die Gefangenschaft nach Babylon. Aber diese Prophetie bezieht sich nicht nur auf die Rückkehr aus Babylon, denn hier ist ja die Rede von vielen Ländern, aus vielen Ländern. Und das ist geschehen. Wir müssen allerdings sagen, dass so dieses Denken, dass die christliche Kirche jetzt Israel als auserwähltes Volk Gottes ersetzt hat und dass Gott jetzt mit den Christen, mit der christlichen Kirche, mit der Gemeinde anstelle von Israel jetzt fortsetzt, was er angefangen hatte mit Israel, das ist heute immer noch sehr tief verwurzelt. Und es waren tatsächlich erst so Theologen der letzten Jahrzehnte, die diese Sache noch einmal sehr tief durchdacht haben und sehr massiv auch auf der Grundlage des Römerbriefes. Und die Frage ist ja schon, und ich frage es euch mal so, warum gehen wir als Christen eigentlich so selbstverständlich davon aus, dass alle diese großartigen Verheißungen des Alten Testaments, diese vielen wunderbaren Psalmen und diese vielen wunderbaren Sprüche, die wir so gerne auch auf Geburtstagskarten schreiben oder vielleicht sogar in den Kühlschrank kleben, dass die so selbstverständlich auch für uns gelten? Sie sind doch allesamt aufgeschrieben von Juden, von Gott inspiriert, aufgeschrieben von Juden für das jüdische Volk in hebräischer Sprache, festgehalten in der jüdischen Bibel, die wir Altes Testament nennen. Also ich hatte erst neulich ein Geburtstagskind im Gottesdienst zu beglückwünschen und da habe ich diesen Vers gesagt. Dem habe ich diesen Vers mitgegeben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ist ein wunderschöner Vers, oder? Und den dürfen wir doch so auf uns beziehen. Das machen wir so selbstverständlich, dass wir das auf uns beziehen. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, was da vorne steht, da steht vor diesem Vers, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, Doppelpunkt. Dann kommt der Satz. Also der Adressat ist klar. Die Juden, das Volk Israel. Darauf möchte ich jetzt eingehen. In den Kapiteln 9 bis 11 des Römerbriefes, das ist ja nun eines der ältesten Schriften des Neuen Testaments, der Römerbrief, da breitet Paulus genau diese Gedanken aus zu diesem Thema. Welche Bedeutung hat Israel für die Heiden? Aber auch welche Bedeutung haben die Heiden für Israel? Und wie kommt das alles dann am Ende zusammen? Und ich möchte uns wirklich alle ermutigen, einmal diese drei Kapitel des Römerbriefes, die Kapitel 9 bis 11, so betend zu studieren. Diese Kapitel sind abgrundtief. Und es gibt letztlich auch keine leichte Deutung dieser Texte. Es ist nicht leicht zu verstehen. Aber ich möchte heute ein paar Kerngedanken aus diesen drei Kapiteln aufgreifen. Und interessant ist ja allein schon, wie Paulus diese drei Kapitel beginnt. Römer 9, da beginnt dieses Kapitel 9 mit diesem Satz. Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Das ist doch schon mal befremdlich, dass Paulus hier mitten im Römerbrief sagt, ich lüge nicht, mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Also man könnte es ja verstehen, wenn so ein Satz ganz am Anfang des Römerbriefes stehen würde oder so bei der Zusammenfassung am Ende des Römerbriefes, aber hier sagt er mittendrin solche Sätze. Und da spitzt man schon mal die Ohren, denn jetzt muss ja wirklich was ganz Besonderes kommen. Und es kommt was Besonderes. Da sagt er, ich bin voll Trauer und unablässig leidet mein Herz. Ja, ich wünschte, selbst verflucht zu sein, von Christus getrennt, um meiner Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir verbunden sind. Sie sind Israeliten. Ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse. Ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus dem Fleische nach. Gott, der über allem ist, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Es gibt im Neuen Testament keine andere Beteuerung, die so tief, so herzzerreißend, so eindringlich ist. Der Paulus sagt, ich wünschte selbst verflucht und von Gott getrennt zu sein, um meiner Brüder willen. Das sagt ein Paulus, der unter den Juden, seinen Stammesgenossen, so viel gelitten hat. Paulus ist ja selber Jude, er ist selber Gesetzeslehrer. Er hat unterrichtet im Gesetz, hat aber auch die Christen verfolgt. Und dann hat er sich auf wundersame Weise bekehrt und dann fängt er an, Jesus, den Messias, den Juden zu predigen. Er sagt, dieser Jesus ist euer Messias. Manche kamen zum Glauben, aber ganz viele nicht. Ganz viele hassten Paulus deshalb, weil er ihnen den Messias, Jesus als den Messias gepredigt hat. Und wir können in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus ja mehrfach nachlesen und können kaum fassen, was dieser Paulus alles erleiden musste. Er wurde mehrfach ins Gefängnis geworfen, er wurde ausgepeitscht, er wurde gesteinigt, dass er halb tot war. So sehr hassten die Juden ihn. Und das, was Paulus hier schreibt, das klingt doch total anders. Klingt überhaupt nicht, als würde er sein Volk hassen. Das Gegenteil ist der Fall. Er sagt, es tut mir so weh, dass ihr das Evangelium nicht versteht und ihr Jesus als den Messias nicht erkennt und annehmt. Und dann sagt er, wenn es zu einem Umdenken, zu einer Umkehr bei euch führen würde, würde ich sogar auf meine eigene Rettung verzichten. Unfassbar. Also ich kann mir für mich keine Situation vorstellen, wo ich sowas formulieren würde. Also mit welcher Heftigkeit sehnt sich der Paulus danach, dass sein Volk, dass die Juden ihren Messias erkennen. Wenn es um das Volk Israel geht, dann spüren wir in diesen Kapitel 9 bis 11, dass es da ganz viel um die Leidenschaft Gottes geht zu diesem Volk. Und dass Paulus diese Leidenschaft sozusagen übernommen hat, sie ist in sein Wesen übergegangen und spiegelt sich jetzt wieder. Und jetzt müssen wir uns nochmal verinnerlichen, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, die Juden haben Israel, sie haben eigentlich alles. Ich habe es hier nochmal farblich herausgehoben. Sie haben die Sohnschaft, wir können auch sagen Kindschaft. Sie haben die Herrlichkeit, die Bundesordnungen. Ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst, die Verheißungen. Und Christus stammt aus ihrer Mitte. Nichts von alledem hat Gott widerrufen, bis heute nicht. Und Paulus führt dann in diesem Kapitel weiter aus, wir können es jetzt nicht im Detail behandeln, aber ich fasse das so zusammen. Und fragt dann, wie es denn sein kann, dass trotzdem Israeliten verloren gehen, dass Juden nicht gerettet werden. Und das ist ja genau der Widerspruch, mit dem auch wir kämpfen. Wieso ist Israel auf der einen Seite ein erwähltes Volk, aber wieso erkennen sie Jesus nicht als ihren Messias an? Und Paulus argumentiert immer wieder in diesen Kapiteln, die Tatsache, dass ihr blutsverwandt seid mit Abraham, rettet euch nicht. Zu sagen, immer wieder zu betonen, wir sind Gottes auserwähltes Volk, rettet nicht. Paulus sagt, dass Menschen sich Kinder Gottes nennen dürfen, das gründet nicht auf einer Blutsverwandtschaft mit Abraham, nicht auf Gesetz, nicht auf Beschneidung, sondern statt um Beschneidung geht es um Glauben. Statt um Erfüllung des Gesetzes durch eigenes Tun, durch eigene Leistung geht es um die Gerechtigkeit, die Gott allen schenkt in seinem Sohn Jesus. So argumentiert Paulus und fasst das dann zusammen in diesen Versen 30 folgende. Was sollen wir hierzu sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachjagten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber, das dem Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, hat die Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum nicht? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben suchte, sondern als komme sie aus Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wer ist der Stein des Anstoßes? Jesus. Merken wir, wenn Paulus hier von den Heiden spricht, da sind wir gemeint. Also alle Nicht-Juden nennt Paulus in seinen Briefen Heiden. Er beginnt den Römerbrief mit den Worten: Ich bin dazu berufen, euch das Evangelium, den Heiden das Evangelium zu bringen, zu denen auch ihr gehört. Also die Christen in Rom spricht er an mit Heiden. Nur zur Wortbedeutung dieses Begriffs Heiden. Wir Heiden haben die Gerechtigkeit erlangt, sagt er, obwohl wir keine Geschichte haben mit Gott. Wie Israel. Wir waren nicht in der Sklaverei Ägyptens. Wir sind nicht aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit worden. Wir mussten nicht durch die Wüste ziehen. Wir mussten nicht um das verheißene Land kämpfen. Und trotzdem ist uns dieser Zuspruch zuteil worden. Und dann beantwortet Paulus die entscheidende Frage, was das jetzt bedeutet. Und es ist die Übersetzung Hoffnung für alle, die das, finde ich, so ein bisschen verständlich macht. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Luther übersetzt, das sei ferne. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Also Paulus sagt, weil viele Juden das Evangelium von Jesus nicht annehmen wollten, kam die Situation, dass auch die Heiden missioniert wurden. Wir lesen ja in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen, wo die Apostel so sich im Mittelmeergebiet ausbreiteten, missionierten. Und wo gingen sie als erstes hin? Immer als erstes zu den Juden in der Diaspora. Sie haben immer zuerst die Juden missioniert, sind dort aber immer wieder auf Ablehnung bis hin zu Verfolgung gestoßen, wo sie dann gesagt haben immer wieder: Wenn ihr es nicht nehmen wollt, dann gehen wir halt zu den Heiden. Sogar Jesus sagt ja in ein paar Situationen: Ich bin gesandt für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Wo da eine Frau mit ihrer kranken, wegen ihrer kranken Tochter zu Jesus kommt, eine Heidin, die kommt zu Jesus und sagt: Jesus, mach mein Kind bitte gesund. Sie hat großen Glauben, sie ist aber eine Heidin. Und Jesus lässt sie erst einmal ziemlich schroff abblitzen. Mit meinen Worten, er sagt: Sorry, nicht zuständig. Ich bin gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Am Ende heilt er sie doch. Die Frau hat einen großen Glauben. Und die Botschaft ist klar: Wir sind schon auch mit gemeint. Aber als erstes die Juden. Und genau das reflektiert Paulus, wo er erklärt, dass aus dieser eigentlich traurigen Situation, dass so viele Juden ihren Messias abgelehnt haben, etwas Großartiges für die Heiden werden konnte. Und das verdeutlicht Paulus jetzt an einem interessanten Bild. Das kennt ihr alle, das Bild mit dem Ölbaum. Wir würden heute Olivenbaum sagen. Ist ja im Mittelmeerraum nun wirklich eine ganz wesentliche, wichtige Kulturpflanze, die jedes Kind kennt. Und da sagt Paulus: Wenn nun einige von den Zweigen dieses edlen Ölbaums ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also Paulus nimmt jetzt das Bild eines Ölbaums. Ich habe es hier nochmal so ein bisschen skizziert, damit es deutlich wird. Paulus sagt, Israel ist ein Olivenbaum, wunderschön gewachsen, edel. Und wir sind jetzt der wilde Ölbaum, wir Heiden, wir sind der wilde Ölbaum. Ölbaum ja, schon, aber eben ein bisschen wild. Ihr kennt vielleicht, wenn er durch die Natur läuft, so mal, wenn er so Kirschbäume in der Natur sieht. Wilde Kirschen. Wilde Kirschen, die wachsen zwar wunderschön, aber machen meist nur ganz kleine Früchtchen, nur die schmecken auch nicht so toll. Vielleicht habt ihr im Garten stehen oder ihr kennt es auf den Streuobstwiesen hier bei uns, diese schönen, dicken, großen Knorpelkirschen, die jetzt reif sind, ja, die Hedelfinger oder die große schwarze Knorpel. Das sind edle Süßkirschenbäume, die veredelt worden sind. Die bringen gute Früchte hervor, so große Früchte, weil sie veredelt worden sind. Das sind edle Bäume. So ist eben auch dieser edle Ölbaum zu verstehen als wunderschöner Ölbaum. Und Paulus sagt jetzt, Gott schneidet von diesem edlen Ölbaum einige Zweige heraus, so wie ich es hier dargestellt habe, legt sie auf den Boden ab und geht jetzt zum wilden Baum und schneidet aus diesem wilden Baum Zweige ab. Und wir, also du und ich, wir werden im Glauben an Jesus Christus in den edlen Ölbaum Israels hineingepfropft. Eingepflanzt in die Familie der Juden. Und wachsen jetzt und nehmen Anteil an dem Saft, der aus der Wurzel dieses edlen Ölbaumes kommt. Dieser Saft nährt und ernährt uns. Das Interessante ist ja, dass Gott hier genau andersherum handelt, als jeder Gärtner handeln würde. Ich bin ja nun gelernter Gärtner und ich habe in meiner Ausbildung sehr viele Rosen veredelt und ich habe sehr viele Obstbäume veredelt. Was macht man bei der Veredelung? Man nimmt einen edlen Zweig, also man hat jetzt einen von einem Golden Delicious oder von einem Jonathan ein Zweig, ein Edelreis. Und den pfropft man in eine Unterlage, nennt der Gärtner das, einen wilden Baum, eine wilde Unterlage, pflanzt man das Edel rein. Und das wächst dann zusammen. Dann profitiert eben dieser edle Zweig von dem Saftstrom, der aus dem Wildling kommt, und dann wird ein wunderschön schmeckender Baum draus. Hier macht es Gott komplett andersrum. Er nimmt einen wilden Zweig und pflanzt ihn in eine edle Pflanze ein. Das ist schon bemerkenswert. Wie kommt Gott dazu, so zu handeln? Und die Antwort ist ein einziges Wort: Gnade. Dass er so an uns handelt, ist Gnade. Wir sind als Heiden einfach so dabei aus Gnade. Weil Gott es so will, weil Gott dich und mich liebt. Und dieses Bild macht deutlich, wir sind Teil Israels geworden, aufgrund dessen, dass wir eingepfropft worden sind in diesen Ölbaum. Also im Glauben an Jesus Christus gehören wir zu Israel dazu. Und ich will jetzt niemand falsche Hoffnungen machen, es gibt trotzdem keinen israelischen Pass. Aber ich nehme nur das jetzt wörtlich, was Paulus hier sagt. Und dann betont Paulus aber auch sofort, jetzt pass aber auf, dass du dich nicht erhebst. Wir haben es vorher gelesen, denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also Paulus spricht uns als Heidenchristen zu, dass wir getragen werden von Israel, aber dass wir uns nicht erheben sollen. Denn was passiert mit einem Zweig, der sich über seine Unterlage erhebt? Er wird eingehen, er wird vertrocknen, er wird kaputt gehen. Und was Paulus auch sagt, ist, irgendwann werden die herausgerissenen Zweige, eifersüchtig, dieses Wort kommt davor, und sagen, ich will aber doch auch dazugehören. Gott möchte sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. So können wir das verstehen. Und sie werden wieder hineingepfropft. Und plötzlich haben wir ein Bild von einem wilden und einem edlen Ölbaum als Einheit. Alles zusammen. Und ihr Lieben, es ist so wichtig zu wissen, in was für eine Familie wir als Kinder Gottes hineingepflanzt worden sind. Und ich bete und wir beten ja nicht für Israel, weil sie so eine tolle Politik machen dort oder weil sie so eine tolle Fahne mit Davidstern haben, sondern weil ich weiß, ich war ein wilder Zweig und ich bin jetzt hineingepflanzt worden in diesen edlen Ölbaum Israel. Und das ist allein Gnade Gottes. Und Paulus geht jetzt nach diesem Bild mit dem Ölbaum noch einen Schritt weiter und das ist der letzte Gedanke. Aber da wird es jetzt ziemlich geheimnisvoll in diesem Text. Ich gebe euch auch keine Deutung mehr letztendlich von dem, was ich jetzt einfach vorlese. Da schreibt Paulus im Kapitel 11 dann, damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, meint er uns, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet. Also hier haben wir nochmal, Gott hat Israel nie verworfen. Und wir Christen leben jetzt in einer Zeit, wo wir als Nicht-Israeliten dieses unglaubliche Vorrecht haben, Anteil zu bekommen an all den Verheißungen, Anteil zu bekommen an diesem Segenstrom. Aber Gottes Heilswille ist damit noch nicht vollendet. Paulus sagt, wenn die Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden haben. Bei Luther heißt es, wenn die Zahl der Heiden voll ist, voll sein wird, wird ganz Israel gerettet. Und wir haben, es wird jetzt ein bisschen komplex, aber ich möchte euch den Gedanken noch sagen, diesen Vers noch zeigen, Vers 15. Vorher heißt es, denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte. Wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Dann werden die Toten zu neuem Leben erwachen. Also wenn hier von der Vollzahl der Heiden die Rede ist, dann beziehen wir das auf uns. Aber dann lesen wir hier Leben aus den Toten und das bezieht sich auf Israel. Also wir haben hier einen Hinweis, ich möchte es nicht überinterpretieren, aber es ist ein deutlicher Hinweis auf eine atemberaubende Erweckung, die uns bevorsteht. Und ihr Lieben, wenn wir daran glauben, dass Jesus einmal wirklich als Sieger dastehen wird, dann fragen wir uns doch immer, und zumindest geht es mir, wie viele Einwohner hat Waiblingen? 50.000? Ich glaube über 50.000 mittlerweile. Wie viele davon sind gläubige Christen? Was schätzt ihr? 10%? 5%? Ja, dann gehen 95% verloren und 5%. Und dann ist Jesus Sieger am Ende? Fragezeichen. Das sind Fragen, die uns beschäftigen. Ich glaube, euch geht es auch so. Also ich bin kein Anhänger der Allversöhnungstheorie, überhaupt nicht. Oder der Allversöhnungslehre. Ich halte sie für eine Irrlehre. Aber Gottes Wort sagt doch, dass sich einmal jedes Knie vor ihm beugen wird, dass jede Zunge bekennen soll, dass Jesus der Herr ist. Das ist die Perspektive Gottes. Ich weiß nicht, wie das passieren wird, ich weiß nicht, durch wie viel Leiden das auch vielleicht noch gehen muss, aber ich weiß, dass am Ende Jeschua als der Sieger dastehen wird und wir gehen zu auf eine Erweckung, die wir vielleicht in ihrem Ausmaß überhaupt nicht einschätzen können, schwer vorstellen können. Und wir blicken ja heute so ein bisschen auch in Sorge um Israel. Wir Christen tun das in besonderer Weise. Aber was uns in diesen Kapiteln des Römerbriefes gesagt wird, ist, dass die Weltgeschichte und die Erlösung der Menschheit sehr viel mit den Juden zu tun hat. So wie Jesus ja sagte, das Heil kommt von den Juden. Und damit meinte er das Heil für die ganze Menschheit. Bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, da hat er zu den Juden gesagt, redet ja in meisten Fällen zu den Juden, da sagt er, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist so ein klassischer hebräischer Satz, den kennt jeder in Israel, jeder Jude. Wir haben ihn mehrfach in dem Psalmen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Als Jesus in Jerusalem einzieht, da stehen die Menschen da und jubeln ihm zu und rufen, Baruch Abba B'Shem Adonai. Und das ist dieser klassische Ruf. Und ich bin sicher, ihr Lieben, das wird das Volk Israel eines Tages rufen. Jesus drängt sich seinem Volk nicht auf, aber er wird kommen, wenn sein Volk ihn ruft. Und ich glaube, diese Erwählung Israels ist einer der Gründe, warum es über die Jahrhunderte hinweg bis heute und in unsere Tage wieder ganz massiv einen solch abgrundtiefen Hass auf Israel, auf dieses Volk gibt. Weil die Menschen, denke ich, so etwas wie eine Ahnung davon haben, dass die Erlösung der ganzen Welt auf geheimnisvolle Weise mit diesem Volk zu tun hat. Und dass es jetzt Kräfte gibt, die versuchen, das zu verhindern, sich dagegen zu wehren. Ich wünsche mir so sehr, und ich bin jetzt am Schluss dieser langen Predigt, ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass die Juden sehen, dass wir Christen in aller Demut gegenüber ihrem Volk so eine Vision haben für ihr Volk. Eine Vision, bei der so Altes Testament und Neues Testament zusammenkommen, wo alle Verheißungen des Alten Bundes und das Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus zusammenkommen. Ich denke einfach, es ist immer wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Wir Christen glauben an Jesus Christus, einem Juden. Er ist auch heute noch ein Jude. Und wir beten für dieses Volk, dass es eines Tages erkennt, ihren Messias erkennt. Jesus wird niemanden dazu zwingen, diesen Weg zu gehen. Aber er hat den Weg frei gemacht, ihn anzunehmen, und dafür dürfen wir ihn preisen. Amen. Ich möchte noch kurz still werden mit uns. Ja, lieber Herr Jesus Christus, es bleibt ein Geheimnis. Die Heilsgeschichte, die du mit uns, die du mit deinem Volk gehen wirst, und da steht uns noch einiges bevor. Gib uns eine große Demut, Herr, auch uns als Christen nicht zu erheben über die, die dich noch nicht angenommen haben, besonders über dein Volk zu erheben. Nein, Herr, wir sind eingefropft in dieses Volk, dem alle Verheißungen nach wie vor gelten. Und dafür wollen wir dir danken. Und das ist das, was uns einfach in den Lobpreis immer wieder hineinführen soll, dass alles deine Liebe und deine Gnade ist. Und wir können nichts dazu aus eigener Kraft tun. Es ist geschenkt. Habe du Dank dafür. Amen.